Ihr Lieben, wisst ihr, was Hering und Tomatensoße und Ravioli für eine Gemeinsamkeit haben? Sie schmecken beide nicht. Das kommt immer auf die kulinarischen Daumen an. Hering in Tomatensoße und eine Dose Ravioli haben bestimmt eine Menge Gemeinsamkeiten über das hinaus, aber das eine ist, sie haben beide ein Verfallsdatum. So viele Sachen heutzutage haben ein Verfallsdatum. Wenn du in deinen Kühlschrank guckst oder in deine Vorratskammer, fast überall steht so dieses MDH, ne, mindestens Haltbarkeitsdatum oder Best Before auf Englisch. Irgendwann ist es abgelaufen und dann muss man es wegschmeißen, weil es nicht mehr genießbar ist. Es ist nicht mehr gut, man kann es nicht mehr verwenden. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das begleitet uns zumindest, was das Essen betrifft, ja, auf Schritt und Tritt sozusagen. Das ist allerdings, glaube ich, und die Beobachtung macht ihr vielleicht auch etwas, was uns im Leben auch an vielen anderen Punkten begleitet, gerade heutzutage. Mindesthaltbarkeitsdatum, schaut mal, wenn man überlegt, wie das früher war, man lernt einen Beruf und dann arbeitet man in diesem Beruf, womöglich an derselben Arbeitsstelle, 40 Jahre oder bis zur Rente und man bleibt da. Heutzutage haben Arbeitsplätze ganz oft so ein Mindesthaltbarkeitsdatum und dann wechselt man. Vielleicht selber, weil man was anderes möchte oder weil einfach die wirtschaftliche Situation ist, dass jemand heute 40 Jahre an einem Arbeitsplatz bleibt, das ist ganz selten geworden. Oder, wenn ihr das mal anschaut, in einem ganz anderen Bereich, wenn man es so manchmal mitkriegt, Prominente, wenn Prominente heiraten, das gibt es ja. Dann ist das oft so, dass die, bevor dieses große Treueversprechen in der Öffentlichkeit richtig pompös gemacht wird und so weiter, dass die einen Ehevertrag schließen, in dem minutiös aufgelistet wird, wie die Scheidung dann abzulaufen hat. Das ist ganz oft so, dass man schon plant, weil da geht es ja um Geld und um Dinge, ganz genau, wenn es soweit kommt zur Scheidung, dann ist das so und so und so, dass das schon in so einem Ehevertrag geregelt ist. Bei Schauspielern oder reichen Leuten oder Industriekapitänen da so, ne? Das heißt, man verspricht sich ewige Treue, aber die Treue hat so einen Notausgang. Also so eine Treue mit Notausgang ist heute etwas, was an vielen Stellen, zumindest was das betrifft, irgendwie mit dazugehört. Ist das jetzt klug und weise? Weil man weiß ja nicht, worauf man sich einlässt. Das könnte ja schief gehen und wenn es schief geht, sollte ich das doch vorher regeln. Oder ist das eher unklug und schwierig, weil wenn so eine Klausel in so einem Ehevertrag schon drin ist, dann macht es das natürlich viel leichter auch dann eben, ach ja gut, ist ja geregelt, funktioniert nicht so gut nach 2 Jahren, best before, Ablaufdatum ist vorbei, Mindesthaltbarkeitsdatum unserer Beziehung ist abgelaufen, lassen wir das mal, ist ja schon alles geregelt. Man könnte das als klug und vorausschauend bezeichnen oder eben auch als etwas schwierig und schon etwas vorausschreibend, was eigentlich nicht so gut für den Menschen ist. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum, eine Treue mit Notausgang. Ich möchte heute uns diese eine Tatsache nahebringen, dass das in Fragen des Glaubens und in der Beziehung zu Jesus und damit auch in den Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft des Glaubens etwas ist, was eigentlich keinen Platz hat, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern dass Verlässlichkeit von Gott her, Treue, Kontinuität, etwas, auf das ich bauen kann, einen festen Grund, so wie es heißt im Korintherbrief, wie Paulus unterschreibt, dass das nötig ist, um etwas zu entwickeln, um etwas wachsen zu lassen, was in die Tiefe geht. Wenn Beziehung immer zu schnell abgebrochen wird oder Dinge zu schnell abgebrochen werden, dann wächst etwas nicht wirklich heran, es kommt nicht zur Reife, es entsteht keine Frucht und genau das möchte Gott. Wir haben es in dem Wochenspruch vorhin gehört, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, ich habe dich bei deinem Namen berufen, du bist mein. Wir haben es in den Liedern gehört. Und es ist auch etwas, was so schön passt, wenn Menschen sich taufen lassen wollen. Und eine Entscheidung wohlüberlegt treffen, dann ist das ja keine Taufe, die einen Glaubensstaat offiziell verkündet mit Mindesthaltbarkeitsdatum oder mit Best Before und dann glaube ich was anderes, sondern das ist auf Dauerhaftigkeit angelegt. Genauso wie wenn ich eine Mitgliedschaft, eine geistliche Heimat in einer Ortsgemeinde finde und suche, dann ist das ja nicht schon, da ist ja nicht in der Mitgliedskarte schon eine Klausel für die Trennung irgendwie nach 3 Jahren und so weiter, sondern das ist doch erstmal gesetzt, weil ich das will und weil das gut ist und weil nur mit der Dauer auch Dinge wachsen können, die Bestand haben, die Frucht bringen, Verständnis und dergleichen. All das hat was mit Dauerhaftigkeit zu tun und das findest du heute in der Welt so wenig. Es muss alles schnell gehen, es muss alles offen bleiben, Entscheidung für etwas und damit gegen etwas anderes ist unpopulär. Diese Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit, die aber wichtig für uns Menschen ist, die gibt uns Gott. Und ich möchte das mal an einem Beispiel uns weitergeben heute, dass ihr vielleicht alle irgendwo im Gedächtnis habt, die ihr die Bibel kennt und gelesen habt und die Geschichte auch kennt von Israel. Nämlich, als es damals so weit kam, dass Israel das zweite Mal vor Kanaan stand. 5. Mose berichtet darüber, dann geht das Buch Josua ja weiter, wie sie einziehen in dieses Land Kanaan. Das ist ihnen versprochen worden. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, in dem es gut ist. In dem sie es gut haben. In dem Gott für sie gesorgt hat. In dem sie wachsen und gedeihen sollen. Sie sollten schon mal da hinein. Ihr erinnert euch. Kurz nachdem sie aus Ägypten raus sind. Durch die Wüste und rein. Aber das große, verzagte Herz dieses Volkes, symbolisiert und gezeigt an diesen 12 Kundschaftern, von denen 10 sagen, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Womit sie völlig recht haben, sie schaffen das auch nicht, aber mit Gottes Hilfe und Gott mit ihnen schaffen das ja wohl. Und das haben nur 2 geglaubt. 10-2. Das Verhältnis war sehr ungünstig. Deshalb sind sie nicht eingezogen. 10-2. Es hat sie daran gehindert, ihr verzagtes Herz, ihr Vertrauen auf diesen Gott, der versprochen hat, ich bin bei euch, hat sie daran gehindert, einzuziehen in diese Ruhe, in diese Verheißung. Nun stehen sie nach 40 Jahren wieder an dieser Stelle, wo sie schon einmal standen. Wie wird es weitergehen? Hat sich das Verhältnis von 10-2 verändert? Ist es nun umgedreht? 10-2 für den Glauben, für Vertrauen auf Gott oder sogar 12-12 teilen des Herzens Glauben, vertrauen Gott und wagen diesen Schritt? Wie wird es weitergehen? Das ist das Wunderbare, wäre eine wunderbare Sache für eine Fortsetzungsgeschichte. So, wie wird es weitergehen? Da steigen wir ein. Mose wird sterben und wird dieses Volk nicht weiterleiten. Das wird sein, nicht Diener, aber sein Nachfolger Josua tun. Und an dieser Stelle im 5. Mose 31 steigen wir ein. Ihr seht es nochmal, wo wir in dieser Predigtreihe sind. Dauerhaftigkeit, das ist nicht mein Telefon, oder? Das wäre peinlich. Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit in dieser Frage, wie wir gemeinsam miteinander an einem Ort ankommen, nämlich in der Zukunft, die Gott uns verheißt, das hat ganz viel auch mit der Geschichte natürlich dieses Volkes Israel zu tun, das in dieses Land Kanaan hineingeht und wie wichtig Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit dabei sind, dass man einen Grund hat, warum ich Zeit, Energie, Kraft in etwas investiere, weil es eine Perspektive hat. Und nicht schon ein Verfallsdatum. Ich sage, ich stecke keine Kraft in etwas, von dem ich weiß, dass es nach 2 Jahren sowieso vorbei ist. Da hinein kommen wir jetzt mit dieser Geschichte des Einzugs, des zweiten Einzugs in das Land Kanaan. Und da heißt es im Vers 6, seid ihr, wird das ganze Volk angesprochen, das Kollektiv, die Gemeinschaft, seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Seid stark, diesmal. Beim letzten Mal habt ihr euch einschüchtern lassen. Da wohnen Riesen, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Dinge, die wir nicht überwinden können. So wie das in unserem Leben ganz oft ist. Es gibt Riesen, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Dinge, die vor mir stehen, die ich in eigener Kraft nicht überwinden kann. Das mag schon in der nächsten Woche so sein, wenn du im Beruf stehst und hast ein ganz schwieriges Gespräch mit irgendeinem Klienten, Kunden, Chef, was auch immer, Kollegen. Wie soll ich das schaffen? Schwierigkeiten, ich traue mich, diesen Schritt gar nicht zu gehen. Gott sei Dank, ich bin bei dir. Ich bleibe immer bei dir. Jetzt die Frage für Israel an dieser Stelle ist, was ist in der Wüste gewachsen? Und was ist gestorben in dieser Zeit zwischen dem ersten Einzug und dem zweiten? Was ist geschehen? Als Mose seinerzeit 40 Jahre in der Wüste sein musste, wurde aus einem jähzornigen, cholerischen Mann der sanftmütigste Mensch der Welt. Es ist etwas herangewachsen in dieser Zeit, was diesen Mann vorbereitet hat für eine Aufgabe, für einen Lebensabschnitt, den er sonst gar nicht hätte durchleben und ausführen können. Was ist in dir, Israel, herangewachsen in dieser Zeit? Und was ist gestorben? Gestorben ist die Generation, die Gott misstraut hat, offensichtlich. Es ist eine neue Generation herangewachsen. Etwas Neues ist gewachsen. Und dieses Neue braucht einen neuen Platz. Ihr seht dieses Ei, diese Schale. Irgendwann ist das Küken herangewachsen und die Form kann den Inhalt nicht mehr fassen. Und dann ist die Zeit reif für etwas Neues, neue Schritte zu gehen. Diese kleinen, wunderbaren Taps-Schrittchen seht ihr da. Es ist etwas herangewachsen. Und jetzt ist etwas gestorben. Der Zweifel oder die Zweifelnden, die sind nicht mehr da. Die neue Generation hat eine neue Chance und darf jetzt Schritte wagen. Vielleicht ganz ungestört von dem, was in der Vergangenheit war. Das darf man ohne Frage übertragen auf dein eigenes Leben, auf unser Leben. Was ist in dir in den letzten Jahren herangewachsen? Was den Glauben betrifft. Ist es Christus, der in dir herangewachsen ist, so wie Johannes der Täufer es sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was ist in den letzten Jahren in dir gewachsen, in deinem Glauben? Und was ist womöglich gestorben? Was ist geschehen? Wie stehst du hier? Wenn ihr die Geschichte in eure eigenen Leben guckt, als einzelne Menschen und Christen und Christinnen, was ist gewachsen und was ist gestorben? Wo stehst du jetzt? Und was ist als Gemeinschaft gewachsen und gestorben, namentlich in den letzten Jahren, in den großen Herausforderungen, die diese Corona-Geschichte zu uns gebracht hat? Was ist gestorben? Was ist gewachsen? Unter welchen Bedingungen gehe ich jetzt weiter? Kann ich weitergehen? Eine Frage, die sich hier dem ganzen Volk stellt. Und Gott macht Mut. Seid mutig und stark. Habt doch keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Von ihnen, na, von den Zweifeln und von den Sorgen und von den Dingen, die alle schief gehen können. Und wir sind ja Weltmeister oft da drin, irgendwo zu sitzen und zu ergrübeln, was denn alles schief gehen könnte. Und warum dies und das nicht klappen könnte. Und manchmal habe ich den Eindruck, 80% unserer Energie fließen in irgendwelche Spekulationen, die nie eintreten, aber die Kraft ist weg. Für das Eigentliche, für den Glauben. Oder wie es den 10-12 Verhältnis von diesen Kundschaftern. 10 Teile von mir ergrübeln sich all die Schwierigkeiten und warum das und das und das nicht geht. Und nur 2 Teile womöglich sind da. Vertrau doch auf Gott. Er ist doch da. Er verheißt es doch hier. Er geht mit euch. Ich denke, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Wie stehe ich hier? Was ist in mir herangewachsen und was gestorben? Und wage ich es einen Schritt, ein Stück weit aus dem Ei heraus, weil ein neuer Weg vor mir liegt? Wage ich das? Diesen Schritt zu gehen, ein neues Zuhause zu finden, Gott begleitet, mit diesem verlässlichen Gott, der da ist, aber trotzdem auch einen Schritt zu wagen in etwas, was ich noch nicht kenne. Heute redet man ja viel von Komfortzone und so, das ist dann irgendwann auch so ein ausgelutschtes Schlagwort, aber es ist etwas, was zutiefst biblisch ist, zu wachsen, in etwas hineinzuwachsen, vielmehr Christus in mir wachsen zu lassen. Und Gott gibt uns ein erreichbares Ziel, eine Perspektive und sagt, es lohnt sich, Schritte zu wagen. Es lohnt sich, vorwärts zu gehen. Warum sollte ich auf einen Weg gehen, wenn ich gar kein Ziel habe, das sich lohnt? Aber er sagt, hier ist das Ziel, das Land Kanaan für Israel, das vor euch liegt. Es lohnt sich, diese Schritte zu gehen und zu wagen. Und dieser Weg ist ein gangbarer Weg. Du kannst den gehen. Denn er heißt für uns als gläubige Menschen Jesus, der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. So will Gott durch Mose die Gemeinschaft hier ermutigen, uns ermutigen. Und es geht weiter in Vers 7, dieses grüne Licht, ein bisschen um diesen Weg gehen zu können. Keine rote Ampel. Da rief Mose Josua zu sich und sagte vor allen Israeliten zu ihm, sei mutig und stark. Jetzt der Einzelne angesprochen. Nicht mehr seid, sondern sei mutig und stark. Denn du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der Herr euch gibt, wie er es euren Vorfahren versprochen hat. Du wirst dieses Land unter den Israeliten aufteilen. Das wirst du tun. Der Einzelne, du. Jetzt ist ein einzelner Mensch angesprochen. Es ist hier Josua, klar. Er soll der Nachfolger des Mose sein. Er soll diese besondere Aufgabe wahrnehmen, das Volk zu leiten. Aber was sind Vorangeher ohne Mitgeher? Alle sind angesprochen als Einzelne. Es nützt kein Vorangeher, wenn es keine Mitgeher gibt. Jeder Einzelne. Hier wird der einzelne Mensch angesprochen, stellvertretend Josua. Er ist einer von vielen. Und gerade aus dem Evangelium, dem Neuen Testament, wissen wir, Vorangeher, Mitgeher, die Ersten werden die Letzten sein, der Größte ist der Kleinste. Das ist alles relativ. Wichtig ist, dass der Einzelne, dass du diesen Ruf hörst und diese Ermutigung für dich selber wahrnimmst und siehst, es ist ein lohnenswertes Ziel, das Gott vor mich legt. Ein lohnenswertes Ziel und ein gangbarer Weg in der Nachfolge von Jesus, weil er treu ist und sagt, wenn du dich auf diesen Weg einlässt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich bei dir bin. Und jede Sekunde, die du investierst, jedes Quäntchen an Kraft, das du investierst, das wird dir mit Zinseszins wieder zurückgezahlt. Es wird nicht verloren gehen. Du wirst hier nicht auf einen Weg gehen und Kraft investieren und nach 2 Jahren, war wohl doch nichts. Und alles ist weg. Du kannst dich darauf verlassen, so wie es hier heißt, er wird euch in das Land bringen, das der Herr euch gibt, wie er es euren Vorfahren versprochen hat. Er hat es versprochen und er hält seine Versprechen für Israel und er hält diese Versprechen auch für dich ganz persönlich, weil er treu und verlässlich ist. Weißt du denn, was er dir versprochen hat? Worauf du pochen kannst? Wo er sagt, das hast du mir versprochen. Man könnte es auch als Verheißung bezeichnen. Kennst du deine Verheißung? Er sagt, er ist treu, ich habe dir das versprochen, du wirst das erleben. Deine Verheißung als Christin und Christ, auf die du bauen kannst. Es ist gut, diese Verheißungen zu kennen, weil dann gehe ich mit dieser Erwartung auf einen Weg, du hast das versprochen und ich erwarte das. Und Gott sagt, ja, ich möchte auch, dass du was von mir erwartest. Ich möchte nicht, dass du einfach da sitzt und nichts erwartest. Oder keine Perspektive hast. Ich möchte, dass du etwas von mir erwartest, weil ich habe es dir doch versprochen, dass ich dich liebe, dass du mein Kind bist, dass du eine Zukunft hast, dass dein Leben gedeiht, dass du gesegnet bist. Was habe ich dir alles versprochen? Wenn man das mal im Neuen Testament zusammenfasst, was an Verheißungen für dich persönlich da von Gott her im Raum steht. Das heißt, ich bin treu und verlässlich, du kannst dich darauf verlassen, ich werde das tun. Die Frage ist, wagst du diesen Schritt in diese Verheißung hinein? Das Land Kanaan ist für uns vor allem ein geistliches Land, in dem Frucht getragen wird. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber wenn ihr bei mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht, so sagt es Jesus. Dieses bei ihm bleiben, diese Verlässlichkeit, weil er bei uns bleibt. Man denkt, bleiben wäre so einfach, ich muss ja einfach nur bleiben und nicht weggehen. Also es bleibt das Einfachste von der Welt. Aber das stimmt nicht, es ist das Schwerste von der Welt. Und das nennt man Versuchung. Versuchung ist die Tatsache, dass der Feind kommt und dich zum Weggehen verleiten will. Er versucht es, Deswegen heißt es versuchen. Ich versuche mal, ob ich das schaffe, sie und ihn zum Weggehen zu verleiten von Jesus. Der sagt, bleibe. Und der Satan sagt, geh. Weil hier ist was voll Interessantes und das musst du dir unbedingt angucken. Und das ist ja sowas von toll. Und du kannst ja später wieder zurückkehren zu Jesus. Aber jetzt guck dir das doch mal an. Und das Gras woanders ist ja so immer grüner. Ihr kennt diese ganzen Sachen. Das ist Versuchung. Ich versuche es mal. Und leider allzu oft funktioniert es auch. Versuchung ist noch keine Sünde, wie man das so sagt, sondern das ist nur der Versuch, uns wegzulocken, aus der Treue, aus der Verlässlichkeit, aus dem Bleiben. Deswegen ist Bleiben überhaupt nicht einfach. Bleiben ist total schwierig. Und es ist kein Selbstläufer. Wir dürfen uns auf Gott verlassen und sagen, ich kenne meine Verheißung, ich will treu sein, weil Gott mir treu ist. Und selbst wenn ich falle, stehe ich wieder auf und gehe neu in diese Treue hinein. Es ist nicht das große Hindernis, wenn ich in dieser Versuchung falle. Es wäre ein großes Hindernis, wenn ich wegbleibe und nicht mehr zurückkehre zu diesem Herrn. Und so geht in Vers 8 diese Verheißung, diese Ermutigung weiter. Und so kommt Mose zum Schluss oder Gott durch Mose hier. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Niemand. Niemand, das ist nicht nur irgendwelche Leute, die dich einschüchtern, die dir sagen, dein Glaube, ey, ernsthaft jetzt, ey, du glaubst an solche ollen Kamellen und was bist du denn für ein alter oder nach hinten rückwärts gerichteter Mensch und das ist doch alles so. Das sind Einschüchterungen von außen, die vielleicht kommen oder in der Familie, was dann schmerzhaft ist, wenn deine eigenen Leute dich nicht verstehen. Aber die inneren Einschüchterungen sind oft viel größer noch. Die Zweifel, die Ängste, Sorgen, die man sich macht. Es ist auch nicht umsonst, dass es so heißt, man macht sich Sorgen, die mache ich mir selber. Die mache ich mir dadurch, dass ich, und das ist so menschlich, ne, ein Stück weit misstraue. Wird Gott bei mir bleiben? Bleibst du bei mir? Ist er verlässlich? Wird es morgen funktionieren? Ist er morgen immer noch da? Ja, ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Und ich habe schon so oft erlebt, dass er geholfen hat. Und ich bin hier nicht aus eigener Kraft, sondern ich stehe heute hier, weil Gott mich hierhin getragen hat. Ja, das war so, aber wird das morgen auch so sein? Das ist die große Frage und die kommt immer wieder. Und ich habe manchmal den Eindruck, man kann gar nicht so alt werden im Glauben, als dass nicht immer wieder dann auch solche Dinge in mein Leben hineinkommen. Vielleicht namentlich, wenn ich älter werde und Sachen schwieriger werden. Sagen, meinst du, dass Gott immer noch verlässlich ist? Und dann zu sagen, immer hält er zu. Lass dich von niemandem einschüchtern und lass dich auch von diesen Gedanken nicht einschüchtern. Er ist verlässlich und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Er ist der Beisteher. Er geht selbst vor dir her. Er ebnet deinen Weg. Er sorgt dafür, dass du diesen Weg gehen kannst und er macht dir Mut. Er gibt dir diese Perspektive, die dir den Mut gibt, diesen Weg zu gehen, Zeit zu investieren, Kraft zu investieren, zu sagen, das ist kein Glaube mit Mindesthaltbarkeitsdatum, mit Verfallsdatum. Das ist etwas, was in die Ewigkeit hineinträgt. Es lohnt sich, jedes Fitzelchen Energie, Kraft und Überwindung in diesen Glauben und auf diesen Jesus zu setzen. Und diese Dauerhaftigkeit ist schlussendlich eine Ewigkeitsübung. Diese Treue, die wird uns in die Ewigkeit hinein begleiten. Und dann kann Wachstum passieren. Dann kann ich einen Weg gehen, dann habe ich eine Perspektive, dann kann ich in die Tiefe gehen, die Tiefen Gottes, von denen Paulus redet, ihn immer besser kennenlernen. Das ist etwas, was Voraussetzung dafür ist, dass ich im Glauben hineinwachse und mich auch durchringe und auch die schweren Zeiten und auch wenn ich es mal nicht schaffe und gefallen bin und mich von Gott entfernt habe und er sagt, komm zurück und bleib neu bei mir. Und das schenkt uns Gott. Er ist der verlässliche in einer Zeit, in der nichts mehr verlässlich ist. Und wir leben gerade oder erleben das gerade, dass das, was lange Jahre absolut verlässlich, gesetzklar und sicher war, dass all diese Sicherheiten in Schwanken geraten, dass all das erschüttert wird und der Mensch sich fragt, was ist denn noch sicher? Und dann seht ihr die Entwicklung, wie es leider so ist, dass man sich in Extrempositionen flüchtet, Extremismus, wo die Dinge schwarz-weiß und ganz einfach erklärt werden, weil das gibt mir Sicherheit. Das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber die Realität ist ja so unsicher. Da kommen wir als Christinnen und Christen, als Gemeinde Jesu Christi in diese Welt, als Licht und leuchten und zeigen den Menschen, doch, es gibt etwas, was sicher ist, aber das ist etwas, was nicht in dieser Welt ist, weil diese Welt wird vergehen und sie ist unsicher und ihr erlebt, wie sie unsicher ist. Wenn der Boden unter dir schwankt, im wahrsten Sinne des Wortes, Erdbeben und dergleichen. Wir haben hier eine Sicherheit, die geht über diese Welt hinaus und deswegen ist sie nicht davon abhängig, was auf dieser Welt passiert. Das ist unsere Aufgabe, diese Botschaft in die Welt zu tragen und diese Sicherheit heißt Jesus Christus. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das dürfen wir im Herzen haben und das dürfen wir hinaustragen. Und so bin ich überzeugt, dürfen wir versuchen, auch miteinander umzugehen. In unseren Beziehungen untereinander. In den engsten Beziehungen, in der Familie, in der Freundschaft, in der Ehe, aber auch in Gemeinde. Beziehungen mit Verfallsdatum sind schwierig. Es gibt gewisse Konstellationen, wenn ich eine Zweckgemeinschaft oder eine Arbeitsgemeinschaft habe, die von vornherein ist, okay, wir kommen zusammen, um diese Aufgabe zu erfüllen, ist die Aufgabe erfüllt, dann gehen wir wieder auseinander. Das ist von vornherein klar, aber das ist auch nicht gedacht, um eine Beziehung aufzubauen, die von Dauerhaftigkeit und von Frucht und von Tiefe geprägt ist, sondern die ist zweckgerichtet. Das, was wir erleben, das soll anders sein, das soll Gott nachahmen, das soll in die Tiefe gehen, und nicht so eine Lebensabschnittsbeziehung sein. Weder zu Gott noch zueinander. Und dass das schwierig ist, das durchzuhalten, das ist gar keine Frage. Weil das liegt uns nicht im Blut, sich durchzuringen. Aber es wird kein Verständnis, keine Liebe und keine Tiefe ohne diese Treue geben. Warum soll ich denn Zeit und Energie in eine Beziehung zu dir investieren, wenn ich weiß, dass nach 2 Jahren bist du weg? Da fange ich doch erst gar nicht an. Und wenn ich das mal so aus unseren Nähkästchen, ich mache es nicht so weit auf, keine Angst, aber plaudern darf. Wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet, ich musste gerade nachdenken. Wenn ich überlege, was wir in dieser Zeit erlebt haben, wie viele Höhen und Tiefen, und wo wir jetzt stehen und wo ich sage, das haben wir uns erkämpft mit Gottes Hilfe und erleben eine Tiefe und eine Nähe und eine Beziehung, die niemals an diesen Punkt gekommen wäre, wenn wir nach 5 Jahren die Sache hingeschmissen hätten. Und es gab sicherlich Momente, wo ich das zumindest für mich sagen kann, ich sage, oh, ey, das schaffe ich nicht, das ist mir zu stressig oder irgendwas. Ja, mag ja sein, aber mit Gottes Hilfe gehen Dinge plötzlich, die ich aus eigener Kraft niemals schaffe. Und dann entsteht plötzlich, ja nicht plötzlich, nach 26 Jahren oder 40 Jahren in der Wüste oder wie auch immer das ist, nach einer Zeit plötzlich entsteht eine Tiefe und eine Qualität, die du niemals erreichst, wenn schon weit vorher das Verfallsdatum abgelaufen ist. Das ist das, was Gott sich wünscht und auch in den Beziehungen untereinander. Wie soll ich dich verstehen, was dich bewegt, warum du tust, was du tust, warum du bist, wo du bist, wenn ich überhaupt mich gar nicht darauf einlasse. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, diese Dauerhaftigkeit. Unser Miteinander ist kein temporärer Arbeitskreis. In der Gemeinde gibt es kein limitiertes Einlassen aufeinander. Ja, wir sind vorsichtig, weil wir haben alle Dinge erlebt, wo wir verletzt wurden, vielleicht von Menschen und so weiter. Und wir lassen uns nicht so, hurra, ich öffne dir gleich mein ganzes Herz, sondern sind an dieser Stelle. Aber trotz aller Vorsicht und Distanz ist das Ziel tiefe Nähe. das schenkt uns Gott. Ganz distanzlos. Er schenkt sich völlig in Jesus. Da ist kein Zurückhalten. Und so können wir gemeinsam vorwärts gehen, gemeinsam ankommen. Miteinander. Es lohnt sich, Zeit und Energie zu investieren, weil wir wissen, bei uns ist es nicht so. Wenn es schwierig wird, bist du weg. Wenn die Zeiten hart werden, bist du nicht mehr da. So ist das in der Welt. Vielleicht oft. Bei uns ist es nicht so. Und bei Gott schon gar nicht. Wenn es schwierig wird, dann bin ich erst recht da. Wenn die Zeit hart wird, dann bin ich dein Hirte. Wir haben es gerade gehört, Psalm 23. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin der auf dich Aufpasser. Ich bin der nach dir Seher. Ich bin der um sich Kümmerer. So sagt Gott von sich, als Mose ihn fragt, wer bist du? Wie ist dein Name? Ich bin, der ich bin. Und so sagt Jesus im Neuen Testament, ich bin bei euch alle Tage. Und deshalb ist Gott für uns, ich bin, der ich bin bei euch. Der gute Hirte. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Durchs finstere Tal, durch die hohen Höhen, wo die Sonne scheint. Ich bin, der ich bin bei euch alle Tage und bis in Ewigkeit. Dann kannst du sagen, ja, er bleibt bei mir. Ja, deshalb wage ich Schritte, deshalb wagen wir Schritte, deshalb klettere ich aus dem Ei heraus, indem ich es mir so gemütlich gemacht habe, aber das nicht mehr reicht. Es passt nicht mehr. Ich bin Küken, ich muss irgendwann meine Flügel ausbreiten und losfliegen. Das geht ihm Ei nicht. Gott macht dir Mut, dich zu verlassen auf ihn, der verlässlich ist, aber auch auf deine Geschwister, die du kennenlernen wirst, wenn du dich einlässt und nicht alles direkt mit einem Verfallsdatum versiehst. Gott ist treu. Er wird es auch tun und bleibt bei dir. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du so ein verlässlicher Gott bist, ein treuer Gott, der uns auf einen Weg ruft, der uns immer wieder neu ruft, auch ja, Dinge zu verlassen, die lange getragen haben, aber dann auch nicht mehr weitertragen. Und wir dürfen dann in ein neues Land gehen, das du uns verheißen hast, ein neues Versprechen, tiefer hineinwachsen und dürfen Schritte wagen, weil du bei uns bist. Ich werde dich nicht verlassen, hast du gesagt, niemals. Ich bin bei dir und bleibe bei dir und gehe dir voran und folge dir und umgebe dich von allen Seiten. Was kann uns passieren? Herr, ich danke dir, dass du treu bist, dass wir Zeit investieren dürfen, unser Leben investieren dürfen, so wie du es auch sagst, dass wir uns ganz einlassen dürfen auf dich in deine Nachfolge und uns dann auch aufeinander einlassen dürfen. Dass wir kein Leben mit Verfallsdatum oder einen Lebensabschnittsglauben haben, oder irgendwelche Dinge, die ein Ende finden, weil wir an dich glauben, der niemals ein Ende hat. Und eine Verlässlichkeit, die in die Ewigkeit hinein sich ausgießt. Danke, Herr, dass wir eine Perspektive haben und dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Und dass es sich deshalb auch lohnt, ja, dass wir uns aufeinander einlassen und diese Verlässlichkeit, diese Treue, diese Liebe in die Welt hineintragen, die immer unsicherer und unverlässlicher wird. Und deshalb umso mehr dieses Licht braucht, das in der Finsternis leuchtet. Amen.